Geschichten aus der Modebranche.
Hallo, Dressies. Hallo, Kaiser.
Sebi, sehr, sehr schön, dich zu hören.
Das kann ich nur zurückgeben.
Heute.
Ich reklamiere das.
Eine ganz besondere Folge. Die Frage ist auch kaum auszuhalten meinerseits. Ich meine, wir wissen ja, wie das abläuft. Bei so einem typischen, bei einer typischen Zelebrierung von Festivals. Man redet miteinander und man sagt dem anderen, was man für riesige Probleme mit ihm hat und lässt mal alles raus und sowas findet heute auch hier statt, so in der Art. Aber nee, wir nehmen heute einfach ohne Gast auf.
Keine Gäste.
Das ist mal was.
Gäste sind
relativ
nicht willkommen heute. Wir sind
heute genau. Was gibt's denn für einen coolen Begriff zu sowas wie Boys Only, was aber nicht jetzt einfach nur die Wörter Boys Only sind? Wie kann man denn sowas beschreiben? Ich habe schon die ganze Zeit gestern überlegt, wie kann man das denn? Ja, aber wo ist denn das lustige Wortspiel? Plus, ich trinke keinen Kaffee. Ich habe schon irgendwie überlegt, ob man sagen soll, so wie unter vier Augen, unter zwei Fits oder irgendwie sowas, aber
unter vier Ohren.
Gut ist tatsächlich ein.
Unter vier Ohren.
Ja gut, da hören ja auch noch Leute mit, ne?
Nee, glaube ich nicht.
Es wird einem was Besseres einfallen. Auf jeden Fall bringen wir heute mal die ganze Energie, die wir normalerweise haben, wenn wir beide Zeit miteinander verbringen, ohne dass die Öffentlichkeit zuhört. Also diese vereinte Power, dieser vereinte Spaß, der entsteht, wenn wir beide miteinander reden. Ich hoffe, dass du heute auch hier auf diesem Radiokanal gut rüberkommst.
Im Internet.
Aber naja, wie dem auch sei. Wir sind zwei vielbeschäftigte junge Männer, weswegen wir auch immer sehr viel erleben und auch viel haben, wo wir drüber reden könnten. Aber, und während du das vielleicht jetzt etwas ausführlich mal ausführst, kann ich mir noch ein paar blöde Wortspiele überlegen, wie wir das hier nennen. Aber Sebi, was trägst du denn heute erstmal?
Ich trage eine Jogginghose von Nike und einen roten Carhartt-Pullover. Und du?
Man muss bedenken, es ist wieder tagsüber und du bist bei der Arbeit.
Ich habe keine Unterhose
deswegen
an.
Wenn du eine anhättest.
Dann wäre sie von Angelo Li Trikot.
Welche Marke? Angelo Li Trikot. Ja. Ich habe mich letztens dazu durchschlagen lassen, mir mal wieder Supreme Boxer Shorts zu kaufen, übrigens. Man merkt immer, dass das neue Jahr beginnt, wenn man sich eine neue Packung Supreme Boxer Shorts aufmacht. Beziehungsweise, ich habe es vorletzte Woche schon einmal der Welt via Instagram mitgeteilt. Für mich beginnt immer eine neue Fashion Week, wenn man sich eine neue Packung Supreme Boxer Shorts aufmacht. Und genau das war. Es war eine Fashion Week jetzt letztens. Aber nochmal danke dafür, dass du mich auch gefragt hast, was ich trage.
Du hast mich gar nicht dazu kommen lassen. Du hast einfach sofort irgendwas von deinen Supreme-Unterhosen erzählt.
Ja, was willst du denn noch erzählen? Was hast du noch an?
Ja, nix. Aber ich würde dich jetzt fragen, was du an hast.
Ja, okay.
Was hast du an?
Wie bitte?
Ja, was hast du an?
Was ich anhabe.
Was du anhast.
Ich respektiere mich noch genug, dass ich mich auch jeden Tag anziehe und, na okay, doch nicht jeden Tag, aber dass ich mich ab und an noch vor die Tür begebe. Und heute bin ich auch an meinem wunderschönen Arbeitsplatz in Berlin-Mitte und habe mich dafür etwas rausgeputzt. Nämlich, erstmal habe ich heute eine große Enttäuschung erfahren.
Nein, so, was ist passiert?
Bezüglich,
das ist
eigentlich hatte ich geplant, heute eine andere Mütze zu tragen.
Oh nein. War wieder irgendwas Selbstbedrucktes und das war sehr schlecht.
Ich bin jetzt aufs Selbstbestickte, darauf will ich übergehen, aber selbst im Sinne von, ich mach's nicht selbst, sondern irgendein anderer Typ macht das halt selbst. Ich weiß nicht, ob das dann auch noch als Safe-Made oder DIY zählt oder whatever. Ja, auf jeden Fall, ich habe mal wieder ein Projekt am Laufen.
Oh.
Beziehungsweise ich habe mal wieder was im Internet gesehen, was mir unfassbar gut gefällt. Aber wie immer, wenn ich geile Sachen im Internet sehe, irgendwas hält mich davon auf, sie mir anzueignen. Sei es,
der Preis über 60 Euro.
Dass ich merke, dass dieses Kleidungsstück schon irgendwie, dass der Preis über 60 Euro ist, beziehungsweise in so internationalen Fällen, dass meistens das Porto inklusive Zoll über 60 Euro ist. Und nicht mit mir. Ich bin dann jemand, ich überleg dann, wer ist denn die x-beliebigste Person, die ich in dem Land kenne, in dem ich bestellen will, und lass es dann lieber zu der Person hinschicken und mir dann innerhalb der nächsten 24 Monate irgendwann geben, obwohl ich halt auch einfach 20 Euro mehr für Porto hätte zahlen können. Aber so sind so Leute wie ich, nicht zum Überleben geeignet. Naja, auf jeden Fall habe ich vor kurzem auf einem Moodboard, denn was anderes gibt's bei Instagram ja nicht, habe ich gesehen, wie Leute aus New Era Caps ganz, ganz großartige Sachen gemacht haben. Indem man nämlich einfach, es klingt sehr einfach, aber man kommt auch nicht drauf, indem man einfach die vorhandenen Buchstaben nimmt und noch was dazu stickt.
So wie
das mag jetzt sehr, sehr einfach
Supreme
klingen,
aber es ist schon sehr, sehr gut. Supreme by Any Means Necessary von vor 14 Jahren.
Ungefähr so. Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Sonst fällt mir auch tatsächlich nichts dazu ein sonst. Und naja, was ich so online gesehen habe, sind so Sachen wie, da hat dann jemand aus einer Yankees New Era einfach, also normal Yankees NY-Zeichen, hat dann da Alcoholic Anonymous rausgemacht. Alcoholics Anonymous. Sehr amüsant. Andererseits macht man auch keine Späße über Trinksucht. Deswegen, das fällt für mich raus. Ich habe dann noch ein LA-Modell gesehen mit dem klassischen LA-Logo, von dem ich hoffe, dass du es gerade mit deinen Fingern in die Höhe zeigst.
Ja, immer.
Machst du das?
Mache ich eigentlich fast immer.
Okay. Und daraus wurde dann halt Live, Laugh, Love gemacht, das so bescheuert ist, dass es lustig ist, aber es ist auch wieder bescheuert. Aber dann habe ich was gesehen.
Dann hast du was
dann gesehen. Dann habe ich was gesehen, ja. Habe ich nämlich gesehen, wie irgendein ganz cleverer Kamerad wieder eine Yankees-Mütze genommen hat und einfach den Buchstaben E davor und den Buchstaben A davor, dahinter gemacht hat, sodass nämlich nicht mehr NY stellvertretend für New York Yankees dort steht, sondern Enya. Der Name der großartigen Sängerin, die den Soundtrack zum 11. September Only Time gemacht hat. Und ich hätte sehr, sehr gerne so eine Enya-Mütze und eigentlich wollte ich heute ganz ausführlich darüber reden, wie ich meine Enya-Mütze bekommen habe. Aber nachdem ich jetzt wochenlang darauf gewartet habe, dass mir eine New Era 920 zugeschickt wird, denn die sind echt schwer zu kriegen in Stores, haben aber die besten Formen. So Leute wie ich, die ausschließlich MoMA New Eras kennen und tragen, die wissen, dass das die besten Formen sind. Aber dann gehe ich heute in den Laden rein, wo ich auch schon vor Wochen angerufen habe und gefragt, ob sie mir die besticken können. Und mir wurde gesagt, 920s werden nicht bestickt. Also musste ich eine andere Mütze aufsetzen und ich hoffe, dass ich dem Ganzen trotzdem noch gerecht werde. Also, zum Thema. Ich trage heute eine schwarze Schirmmütze von der großartigen Brand Real Batman. Ganz, ganz toll. Sebastian, du müsstest inzwischen vielleicht auch schon im Besitz eines T-Shirts sein. Wenn nicht, dürftest du es die Tage hoffentlich mal bekommen.
Nee, Kirill war doch in Berlin.
Schönen Gruß an DJ Hot. Dann trage ich heute eine Uniqlo-Jacke. Einen sehr, sehr schönen, sehr leichten Chore-Coat aus der, ich glaube, letzten Season. Kein Futter, einfach nur eine schöne Jacket. Ein Shirt-Jacket. Uniqlo hat aber auch sehr, sehr gute neue Jackets drin, muss ich sagen. Also die haben gerade Jeansjacken, da fliegt dir die Mütze weg, mein Freund.
Ja, dann checket es aus.
Checket es aus.
Checket es.
Dann, um zu zeigen, dass ich ein ganz wichtiger Mensch bin, trage ich ein Supreme Box Logo T-Shirt.
Eat.
Aus der Berlin Edition. Haben wir uns auch schon öfter mal drüber unterhalten. Das Shirt ist auf jeden Fall sehr an mir gewachsen.
Ja, dann alles Gute.
Weil wenn ich es trage, sehe ich nicht, was hinten drauf steht. Und ich finde das Grün des Boxlogos sehr, sehr schön. Das harmoniert sehr gut mit meinen honigfarbenen Augen. Und ich freue mich einfach, es zu haben und zu tragen, weil ich bin am Ende des Tages halt auch noch immer sehr, sehr, sehr Streetwear. Um die Erfolgsgeschichte von Uniqlo, was mein Kleiderschrank angeht, weiter auszuführen. Ich trage Uniqlo Boxershorts. Darüber trage ich eine cremefarbene Obey Estate Pant, die sehr Worker-mäßig geschnitten ist. Leider nicht mit Double Knee. Ich bin immer noch auf der Suche nach der perfekten Double Knee Pant. Und meine Söckchen sind von Stussy. Auf beiden steht Stussy drauf, in Verbindung mit bunten Streifen. Und ich trage meinen aktuellen Lieblingsschuh, einen Mizuno Wave Rider 10. Weil ich nämlich auch immer noch ein international agierender Mensch bin. Und deswegen kommen sowohl meine Jacke, als auch meine Boxershorts, als auch meine Schuhe aus Japan.
Lit.
Ja, das wäre mein Outfit. Ich hoffe, ich habe dich beeindruckt.
Ja, total. Also das ist wirklich krass. Ich werde mich jetzt auch wieder anziehen im Homeoffice.
Ja, okay, ich hoffe, dass ich dich dazu motiviert habe. Das ist eigentlich durchgehend mein Plan, die Welt zu motivieren und vor allem dich dazu zu bringen, im Haus mal was anderes zu tragen, außer Jeans und Sweatshirt.
Vielen Dank.
Beziehungsweise Jogginghose und Sweatshirt. Aber, ey, Sebi, ganz kurz noch, wir müssen Werbung machen.
Ja, wollte ich jetzt gerade machen. Hey, du.
Okay, Sebi, dann hau doch mal rein
mit der Werbung. Genau, Herr Zuhörer oder Frau Zuhörerin.
Etwa ich?
Nein, nicht du, sondern die ZuhörerInnen. Kennt ihr schon?
Ich wäre ein Zuhörer.
Du bist kein Zuhörer. Aber du kannst schauspielen. Du tust
ich
jetzt
kann
so,
den
zu.
Ja, genau. Ich kann das sehr gut.
Hey,
Dressy. Ich habe das auch in der Uni mal gemacht. Hey, meinst du mich?
Ja, genau, du. Du siehst aus, als bräuchtest du ein extrem gutes Tool, um einen Podcast aufzunehmen.
Hast du etwa bemerkt, dass ich ein Supreme Box Logo Shirt trage?
Genau. Ich wette, du möchtest der Welt davon erzählen, wie du ein Supreme Box Logo Shirt trägst.
Aber hallo.
Mit dem Tool Zencaster, einer All-in-One-Podcast-Production-Suite, gelingt dir das im Handumdrehen. Alles, was du brauchst...
Zencaster, davon habe ich schon gehört.
Genau, krass, oder? Alles, was du brauchst, ist ein Laptop und irgendein Gerät, mit dem du deine Sprache aufnehmen kannst. Und du kannst sogar...
Kann man dafür auch komplett veraltete iPhone-Kopfhörer nehmen?
Hört sich zwar scheiße an, aber es geht. Cool, oder?
Okay, deswegen mache ich das auch nicht mehr.
Du kannst den Link dann einfach an deine Gäste schicken und sie müssen ihn nur öffnen und können schon mit in deinem Podcast mitwirken. Wow, einfach cool. Das funktioniert sogar mit Video.
Gehe ich recht in der Annahme, dass man Zencaster, Zencaster.com schreibt, um auf die Website zu kommen?
Ganz genau. Aber weißt du, was noch besser ist?
Perfekt. Nein, sag's mir.
In der Beschreibung dieser Podcast-Episode findest du einen Link, mit dem du 30% Rabatt bekommst. 30%, das ist fast ein Drittel.
Ich werde verrückt, ich muss mir an den Kopf fassen.
Unfassbar. Einfach nur wow. Cool. Natürlich bekommst du erst eine kostenlose Probezeit, 14 Tage an der Zahl. Und danach bekommst du 30% Rabatt. Jeden Monat. Für 3 Monate. Trotzdem. Geil.
Super gut. Und ich muss auch sagen, es macht wahnsinnig Spaß, Werbung vorzulesen. Wir sollten das viel öfter machen. Vielleicht auch einfach für Läden, wo wir nicht oder für Marken, mit denen man noch nicht in Kontakt ist, und dann einfach im Nachhinein die Rechnung schicken, so Enkeltrickmäßig.
Genau.
Scheint ja irgendwie zu funktionieren.
Können wir versuchen.
Was haben wir Schönes erlebt in der Zeit, in der wir nicht gesprochen haben? Sorry, ich muss mich etwas strecken. Ich sitze da rein nicht ganz so bequem im Stuhl.
Ich hab
dafür aber trotzdem eine sehr gute Zeit.
Ich habe nicht viel erlebt. Ich habe versucht, Dune zu schauen. Dann war es viel zu langweilig. Dann habe ich ausgeschaltet. Sorry an alle Cineasten da draußen. Ich habe Will Smith dabei zugeschaut, wie er Chris Rock eine mitgegeben hat. Und ich habe Fat Comedy dabei zugeschaut, wie er Oliver Pocher eine mitgegeben hat. Und ich frage mich, wer als nächstes verprügelt wird.
Krasse Überleitung von Dune. Ich muss auch sagen, ich bin im Kino kurz eingeschlafen. Also ganz gewaltiger Film, tolle Bilder, tolle Darsteller, aber ey.
Scheiße langweilig.
Wie lang ging der?
Anti-Shoutout an Dune. Der Film geht vor allem nicht mal so lange. Er fühlt sich nur so an, als würde er eine Woche dauern, weil nichts passiert. Ich hasse ihn.
Das Ding ist, dass der Film halt auf, ich meine, 3 Filme ausgelegt ist, deswegen wir, ich meine, sowohl du als auch ich haben einmal ein Schulhaus von innen gesehen, weswegen wir wissen, dass gute Geschichten aufgebaut sind mit, wie sind gute Geschichten aufgebaut?
Mit dem Spannungsbogen.
Anfang, Hauptteil, Schluss.
Mit dem,
ja, der Spannungsbogen. Ja. Und,
aber
ja, das,
wie der Name schon sagt, Spannungsbogen. Und mir kam es eher vor wie ein Langeweilebogen.
Das war so ein bisschen so, wie wenn man so angeschlossen ist an Geräte und dann geht der Punkt nicht mehr hoch und runter und piept.
Genau.
Sondern
das war
nur eine Flatline.
Das war sehr öde.
Naja, aber okay.
Aber ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind.
Das war es leider tatsächlich. Ich glaube, wir sind drauf gekommen, weil wir uns darüber unterhalten haben, was wir geschaut haben, als ich Batman geguckt habe oder als ich die Kanye West-Doku geguckt
habe. Kann sein.
Und irgendwie einfach aufs Thema kam, was haben wir in letzter Zeit geguckt.
Was hast du denn?
Wie dem auch sei. Ey, aber ich habe tatsächlich den neuen Batman-Film schon 2-mal gesehen.
Mhm.
Und einen Artikel darüber geschrieben, weil ich riesengroßer Batman-Fan bin seit jeher. Ich glaube, bei dir ist es nicht im Entferntesten so.
Nee, ich hasse jeden Superhelden.
Batman ist kein Superheld. Der hat keine Superheldenkräfte.
Der ist halt reich und kauft sich Sachen, so wie Iron Man.
Held. Der ist halt ein Held. Ja, Iron Man.
Das er ist stumm.
Hat. Was?
Das er ist stumm.
Ein Man.
Okay.
Ein Man.
Was? Okay, egal.
Zwei Man. Naja, wie dem auch sei, Batman ist kein Superheld. Aber naja, okay. Auf jeden Fall, gutes Stichwort, Batman ist kein Superheld, weil, wenn man in den letzten Jahren im Kino war und sich mal Batman-Filme angeschaut hat, hat man doch gesehen, dass das dann so Filme waren, wo dann die komplette Justice League, also so illustre andere Helden wie Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash etc. dabei waren und das Ganze auf eine noch abgehobenere, spacigere, comic-mäßigere Nummer gebracht haben. Aber Batman, nein, Batman ist für mich hart, Batman ist für mich brutal, Batman ist für mich dunkel. So wie es eigentlich auch angedacht war, als diese gute Comicfigur, die mir sehr viel bedeutet, im Jahr 1939 das Licht der Welt erblickt hat. Denn zu der Zeit, was viele Leute, Sebi, tut mir übrigens leid, es werden jetzt locker...
Ich höre einfach nicht zu. Sag Bescheid, wenn es wieder interessant
wird. Minimum 6 Minuten. Ich mache dann einen Fledermausschrei. Es werden jetzt minimum 6 Minuten Batman-Geschichten kommen. Mhm. Also folgendes. Im Jahr 1939 haben zwei Herren, nämlich Bill Finger und Bob Kane, Bill Finger wurde sehr oft seiner Credits geraubt. Ja, Bill Finger. Der wurde sehr oft seiner Credits geraubt und nie genannt als Miterfinder von Batman, sondern lediglich Bob Kane. Aber in den letzten Jahren hat sich das zum Glück etwas geändert. Die haben Batman erfunden und in der Zeit waren Detektivgeschichten sehr beliebt und so Pulp-Romane, zwielichtige Stories voller Verbrecher und leichter Mädchen und Gewalt und whatever. Und auf jeden Fall genau das hat Batman erfüllt, denn was viele Leute auch nicht wissen, in den ersten Ausgaben seines Comics hatte er sogar noch eine Knarre und hat einfach Leute niedergeballert. In der ersten Ausgabe hängt Batman am Schluss einfach einen Verbrecher, er hängt den einfach an seinem Flugzeug und fliegt mit ihm weg. So viel dazu. In den 50ern allerdings, als in den USA die große Panik vor den Kommunisten aufkam und Senator McCarthy sehr viele Leute dazu gebracht hat, dass sie nicht mehr ihre kreativen Jobs ausüben können, weil sie angeblich Kommunisten sind, wurde etwas eingeführt, das der Comic Code of Authority heißt. Hast du denn davon schon mal von gehört?
Natürlich nicht.
Nein. Gut, betrifft dich auch nicht mehr, denn glücklicherweise gibt es den nicht mehr. Jedenfalls wurde damals in den 50er Jahren gesagt, ja, dass es bestimmte Richtlinien geben muss für Literatur, die jungen Menschen zugänglich ist. Keine obszönen Sachen, es durfte kein Blut mehr geben, keine Gewalt, keine Horrorelemente, weil zu der Zeit waren Horrorcomics wirklich sehr, sehr beliebt in Amerika. Und entsprechend musste sich Batman anpassen und Batman wurde halt scheiße. Viele von uns kennen vielleicht diese lustige Serie mit Adam West aus den 60ern, wo dann immer so Bumm und Pow steht, wenn die sich schlagen. Aber leider, Leute, ist das halt einfach scheiße. Und das ist eine Beleidigung gegenüber Batman, meiner Meinung nach. Es kommt aber auch nicht von irgendwoher, denn in den 60ern hat Batman ein Abenteuer erlebt, wie beispielsweise, ihn hat irgendein Strahl getroffen und er wurde zu einem Baby. Ihn hat irgendein Strahl getroffen und er hat Superkräfte bekommen. Ihn hat irgendein Strahl getroffen und er war plötzlich im Weltall. Ihn hat irgendein Strahl getroffen und er musste sich jeden Tag ein anderes buntes Kostüm anziehen. Der Bat-Hund kam, Bat-Maus kam, der Außerirdische, der immer Ärger macht. Und es war halt einfach lächerlich. So, klar, vielleicht waren die 60er auch ein bisschen lustiger drauf, aber am Ende des Tages war es einfach scheiße. Glücklicherweise kam dann aber, ich glaube, im Jahr 1987, das Jahr, in dem auch ich das Licht dieser Welt erblickte, ein Mann auf den Plan namens Frank Miller, der zuvor für Marvel Comics gearbeitet hat und aus der Serie Daredevil eine der heißesten Serien der Zeit gemacht hat und auch Schöpfer von Sachen wie 300 und Sin City ist der. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Sin City ein Begriff.
Ich weiß, dass es das gibt.
Okay, auf jeden Fall.
Fand ich schon immer scheiße, solche Sachen.
Du hörst doch auch, du bist doch auch so ein MF Doom-Verfechter.
Man kann ja Musik cool finden, also aber ich auch, muss doch deswegen nicht so beschissene Superhelden mir anschauen.
Ja, aber wenn so jemand, den du so toll findest wie MF Doom, ich meine, du hast ja immerhin eine MF Doom-Tätowierung, soweit ich weiß.
Ich habe keine Tätowierung.
Die ist doch neben dem Sneaker-Tattoo bei dir.
Nee, verwechselst mich.
Neben dem Kanye West-Bären?
Du verwechselst mich.
Okay. Naja, auf jeden Fall. dieser Typ war schon, der war sehr, sehr, sehr gritty und hat einen Comic geschrieben, das bis heute halt die Grundlage eigentlich für alle weiteren Verfilmungen ist oder bis heute so, das ist halt das Ding, auf dem Batman-Geschichten aufbauen. Das Ganze heißt Batman Year One, auf Deutsch das erste Jahr genannt. Und das handelt halt davon, wie Batman Batman wird. Nicht im Sinne von, oder doch im Sinne von, also man sieht halt einfach mehrere Ausgaben lang, wie er sich überlegt, wie kann ich so ein Vigilante werden, wie kann ich effektiv gegen Verbrechen vorgehen, trägt damals auch noch eine Sturmhaube einfach, wird von Zuhältern verkloppt und also eine wahnsinnig gute Geschichte. Und eigentlich alle Comics orientieren sich irgendwie daran. Batman Begins hat sehr viel davon genommen. Der erste Batman-Film mit Michael Keaton und Jack Nicholson beruht sehr stark darauf. Und es gibt aber noch, ich sag jetzt einfach mal eine Zahl, ich sag jetzt mal 5 weitere Batman-Geschichten, gibt wahrscheinlich mehr, die wirklich immer ein ganz, ganz wichtiger Step sind. Du musst dir das so vorstellen, wie das Sneaker-Game, wenn halt der wie beispielsweise alle Leute eine Zeit lang Essex G-Light 3 getragen haben und jeder gesagt hat, das ist der Sneaker, das ist genau das Ding, wie es aussehen muss. Weißt du, da so muss ein Schuh aussehen und auch nicht anders und das ist das perfekte Ding. Dann kommt aber plötzlich jemand so ausgeflipptes und bringt halt einfach einen Nike Roshi raus. Was so komplett anders ist, so, warum ist denn dann jetzt da nur so eine Gummisohle mit so einem Stoff-Upper, so, das ist doch was komplett anderes. Aber irgendwie ist es heiß. Okay, dann ist das jetzt das heiße Ding. Und immer weiter, weißt du, so wie sich für dich als Sneakerhead immer wieder deine Geschmäcker ändern, so. Ich meine, zurzeit bist du ja auch extremst. Was ist zurzeit der Schuh, nachdem du am verrücktesten bist?
Ich glaube, mein durchgetragener New Balance 990.
Genau, dann durchgetragen New Balance 990. Naja, auf jeden Fall gibt's so verschiedene Geschichten, die halt immer wieder das Face von Batman als Geschichte geändert haben. Year One, ein Tod in der Familie, in dem tatsächlich der zweite Robin vom Joker mit einer Eisenstange totgeprügelt wird. Darüber konnten übrigens die Leser abstimmen, ob Robin stirbt oder nicht, und sie haben sich dafür entschieden. Oder sowas wie Nightfall, in dem Batman der Rücken gebrochen wird von Bane. Das war dann auch quasi die Basis für Dark Knight Rises. Und auf jeden Fall, dieser Batman-Film beruht oder hat auch Elemente aus diesen alten Sachen, die wir schon mal auf der Leinwand gesehen haben, hat aber ganz viel neues Zeug auch dabei. Denn in den letzten 10 Jahren sind auch Storylines rausgekommen, die kennen wir hier noch nicht, weil die noch nicht verfilmt sind und weil ja auch nicht jeder den ganzen Tag Comics liest. Deswegen sind die noch nicht verfilmt worden, aber es sieht so aus, als würden die jetzt kommen. Erstmal noch vorneweg, Cast ist ganz großartig, der Film ist der Wahnsinn. Der Twilight-Vampir Robert Pattinson ist ein sehr, sehr guter Batman, der sehr, sehr emotional ist, der ein bisschen durchgeknallt wirkt. Aber am Ende des Tages, ich habe es gestern noch zu einer Freundin gesagt, so, wer geht denn davon aus, dass irgendwer im Kopf normal ist, der sich als Fledermaus verkleidet und Verbrecher verprügelt? So, da muss ja halt irgendwie ein Dachschaden ein bisschen vorliegen. Und klar, der Mann hat seine Eltern verloren bei einem Raubüberfall. In diesem Film erfahren wir auch noch, dass seine Mutter geisteskrank war und er wahrscheinlich da auch noch was geerbt hat. Und es ist ein neuer Spin und sehr, sehr interessant. Auch die Storyline Court of Owls, in der irgendwie rauskommt, dass ganz Gotham City von Leuten mit Eulenmasken beherrscht wird, das wird auch ein bisschen angeschnitten. Also sehr, sehr, sehr gut. Und im Gegensatz zum letzten Joker-Film, den ich abgrundtief hasse, darauf können wir irgendwann nochmal so eingehen, ist dieser Batman-Film auch sehr... Er hat mich ein bisschen fertig gemacht, weißt du, ich mag ja die Realität nicht. Ich würde ja gerne aus der Realität flüchten, die voller Krieg und Pandemie und Amokläufen und all sowas ist. Und deswegen fand ich es auch, ich spoiler hier by the way, vielleicht hat schon jemand gemerkt. Deswegen war ich auch ein bisschen ergriffen, als es da zu einer bestimmten Szene kommt, wo so bestimmte Leute in eine Menge reinschießen. Aber jeder Batman-Film, der im Kino kommt, ist am Ende des Tages auch, meiner Meinung nach, spiegelt halt die Welt wieder, wie sie gerade ist. So, die Batman-Filme von Christopher Nolan, die waren krass beeinflusst vom Krieg gegen den Terror, der damals stattgefunden hat, diese ganze Überwachungssachen bei The Dark Knight, um den Joker aufzuspüren. Alles sehr, sehr George Bush-mäßig. Und genauso haben wir es in dieser neuen Verfilmung dann halt auch mit jemandem zu tun, der halt hundertprozentig Trump wählt und im Internet mit anderen Versagern rumhängt, mit anderen Incels und ich sag jetzt mal ganz salopp Ungefickten und dann irgendwann Amok läuft. Also ey, ganz, ganz viele coole Sachen. Guckt diesen Film. Ich finde ihn wahnsinnig gut. Ich habe fürs Title Magazine einen Artikel drüber geschrieben. Schaut ihn euch an und ich rede immer gerne mit Batman-Leuten. Und hoffentlich, Sebi, habe ich dich jetzt auch zum Batman-Mann gemacht.
Ja, ich bin jetzt der größte Fan. Ich habe in der Zwischenzeit alle Filme geschaut und alle Comics gelesen.
Ja gut, das jetzt, jetzt noch zuhören können, dann musst du es nicht mehr. Ich
warte nur noch, dass du das Fledermausgeräusch machst.
Was machen denn die für Geräusche?
Ultraschall? Ah ja, das ist genauso. So hören die sich an.
Das waren so Ringe, die jetzt so durch Deutschland fliegen bis zu dir hin.
Ah, ich sehe da oben schon das Batman-Symbol am Himmel.
Ganz genau. Nee, aber ja gut, wie dem auch sei. Aber tatsächlich haben wir uns auch noch was anderes angeschaut, ne?
Ja, und zwar die Ochsenknechts. Was wir
tatsächlich gemeinsam gesehen haben. Hast du schon die Ich habe die Ochsenknechts noch nicht gesehen.
Oh, dann erzähle ich jetzt von den Ochsenknechts ein bisschen. Aber okay, nur über krass. Die Outfits.
Ich muss aber sagen, ja gut, ich brauche eine gewisse Grundhandlung.
Grundhandlung.
Also okay, die Ochsenknechts, beziehungsweise die deutschen Kardashians, wie man sie auch kennt.
Und der deutsche Pharrell.
Haben jetzt eine eigene Sendung.
Der deutsche Pharrell, der deutsche Pharrell ist auch am Start. Ja, um was geht's denn? In der ersten Folge feiern sie den Geburtstag von Natascha in Österreich bei Cheyenne und ihrem Freund Nino auf dem Bauernhof.
Welcher Sender denn überhaupt?
Sky.
Du hast du dir Sky gemacht, um das zu gucken?
Nee, ich habe das irgendwann schon mal gemacht und vergessen zu kündigen. Und jetzt schon.
Ah ja, man kennt's. Okay, sorry. Weiter bitte.
So wie die meisten Streaming-Anbieter. Wobei, ich habe Disney gekündigt. Genau. Genau, die feiern da Geburtstag. Und dann will ich nicht zu viel spoilern. Dann passiert auf jeden Fall was Spannendes mit Steuerfahndern. Kann ich nur empfehlen. Genau, Nino ist so ein Landwirt. Also der Freund von Cheyenne und Vater ihres Kindes. Und der trägt immer so Fear of God Essentials Klamotten. Also so typischer Influencer-Swagger. Und die haben so besondere Kühe aus der Toskana, mit denen sie ihr Geld scheffeln. Und dann sitzt da die Familie beisammen und dann ist eine spannende Szene mit Steuerfahndern. Und Jimmy Blue, der alte Styler, der er ist, trägt die ganze Zeit eine Babe Cap und irgendwelche 13er Jordans in komplett rot. Kann ich nur empfehlen. Und dann sieht man auch das geile Modelabel von Natascha Ochsenknecht, das heißt NO. Für Natascha Ochsenknecht oder No. Da ist auch ein spannender Blick hinter die Kulissen, wie es so läuft, wenn man ein stylisches, sehr geschmackvolles Modelabel gründet. Mit Fotoshootings, Models, alles dabei. Also da kannst vor allem du als Mitarbeiter in dieser tollen Branche, kannst du da bestimmt einiges lernen noch. Und was passiert sonst noch? Wilson Gonzalez hört auf zu kiffen. Macht seinen Führerschein wieder. Sind so verschiedene Nebenstränge. Und dann geht's noch um den Beef von der kompletten Familie mit der Ex-Freundin von Jimmy Blue, Yelis Kotsch, die dem Bachelor seinerzeit eine Watschen gegeben hat, wo wir wieder beim Thema Watschen wären. Eine Backpfeife. Ja. Hab erst 3 Folgen gesehen, aber ist ganz nett. Ohne zu viel spoilern zu wollen, weil es ist schon sehr tiefgründig und man schaut deswegen der Story. Ja, so viel zu den Ochsenknechts.
Ja. Okay, crazy. Aber ich habe eine Sache nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, die machen Geld mit eigenen Kühen?
Ja, Cheyenne, Ochsenknecht und ihr Freund Nino
verkaufen
machen Geld
die
mit
Milch?
Kühen.
Oder verkaufen
nee, das sind
die Haut
so, das sind so weiße Special-Kühe. Die sind sehr limitiert. Und die wahrscheinlich
was
bringen sie die um und
denen?
Hauen sie auf den Grill.
Achso, okay.
Das wird nicht näher erwähnt.
Okay, naja, kritisch. Vielleicht schaue ich es mal an. Vielleicht, wenn du mal zum Besuch kommst, dann können wir mal dein Sky-Ticket nutzen.
Aber ja, das ist jetzt, glaube ich, nichts, was ich mir noch ein zweites Mal anschauen würde, aber vielleicht schon. Mal gucken.
Na, es ist doch noch nicht vorbei, es kommen doch noch Folgen, oder?
Ich glaube, dass schon die letzte draußen ist.
Okay, krass.
Keine Ahnung.
Naja, egal. Da gucke ich es mir vielleicht auch nicht an. Aber stattdessen haben wir uns nicht gemeinsam, aber wir haben uns beide unabhängig voneinander die heißeste Dokumentation des Jahres bisher angeschaut, nämlich die Netflix-Produktion Genius.
Genius.
Genius. Ich wusste am Anfang auch gar nicht, unser größter Kanye West-Freund, den es gibt, der gute Kanye Berg, meinte auch irgendwann zu mir, ob ich schon Genius gesehen habe. Und ich habe mich auch gefragt, was zum Fick will der denn von mir? Was schreibt er mir da? Was soll das sein? Ich wusste gar nicht, dass diese Dokumentation kommt, bis sie raus war und konnte halt auch mit diesem etwas seltsam geschriebenen Titel nicht viel anfangen. Aber ey, ich habe sie mir angeschaut und was ist deine Meinung dazu? Was ist generell deine Meinung zu Kanye West? Um das im Vorfeld sagen zu können.
Ist okay.
Ist okay.
Ist okay. Macht gute Musik, ja? Manchmal.
Ja?
Manchmal.
Was war dein Lieblingssong auf seinem letzten Album?
Keiner.
Und auf dem davor?
Auch keiner.
Und auf dem davor?
War das Life of Pablo?
Nee, ich glaube, ich werde jetzt noch dreimal gefragt und auf dem davor, bis ich dann angenommen hätte, es wäre Life of Pablo.
Dann also okay, gut. Wahrscheinlich ja, keiner.
Nee, es ist bei dir so, wie es bei mir ist. Ich glaube einfach, ab einer bestimmten Zeit hat man es halt alles nicht mehr gehört, weil der ganze Heckmeck drumherum, mich persönlich hat das alles immer sehr genervt. Und klar, Künstler will, dass sein Produkt perfekt ist, aber es hat mich halt immer genervt, dieses Sachen wieder runternehmen, Sachen neu bearbeiten, 1000 Shows vorher und so weiter. Ist schon irgendwie cool, aber es hat mich auch genervt. Plus, es gab halt einen bestimmten Punkt, als der Herr dann die rote America Great Again Mütze aufgesetzt hat, ab der ich mir echt gedacht habe, so ja gut, viel Spaß noch so. Die Sachen von früher, ey, alles von früher, alles bis Life of Pablo, würde ich tatsächlich sagen, ist halt wirklich Bombe. Und es ist auch wirklich unbestritten, dass man es, dass dieser Mann eines der größten musikalischen Genies des Jahrhunderts ist, so meiner Meinung nach. Ich weiß ja, nicht, stimmst du mir dazu?
Ja, stimmt, ich fand ne? Jesus schlimm und ich fand 808 and Heartbreaks schlimm und Watch the Throne fand ich auch scheiße. Aber sonst würde ich es, glaube ich, unterschreiben.
Warum fandest du Watch the Throne scheiße?
Ich dachte, ich wäre einfach da
einer der wenigen Menschen.
Ich fand kein einziges so Lied gut, glaube ich. Ich mochte das nicht. Es hat mir nicht gefallen.
Ich finde, es hat überhaupt nicht gepasst.
Nee, es war Jay-Z's schlechtestes Album und eins der schlechteren von Kanye. Ich fand es einfach vollkommen kacke. Ich war trotzdem auf der Tour, aber nicht, weil ich die auch Musik geil fand, sondern aus Prinzip. Aber
das Schöne an der Tour war ja, dass auch Solo-Songs gespielt wurden, weswegen ich sagen kann, ich habe mal live Big Pimpin' gehört. Jedenfalls erinnere ich mich daran. Und naja, aber nee, das sehe ich ganz genauso. Wohingegen ja jetzt diese Dokumentation glücklicherweise für uns den Zeitraum abdeckt, bevor das erste Album erschienen ist. Also es ist tatsächlich so, dass Kanye West wann war denn das so rum? Ich glaube, die Doku beginnt in Anfang der 2000er, 2000 rum, ist das so? Ja, ne?
Ja.
Dass er zu der Zeit ja auch schon etablierter Produzent war, in dem Sinne, dass er auf vielen Rockefeller-Releases drauf war, wo er tatsächlich auch gesigned ist. Aber, und das hat man damals schon in allen Interviews gelesen, wenn man 2001 rum Interviews mit dem gelesen hat. Es ging immer darum, dass er als Rapper akzeptiert werden will und dass er nicht nur auf seine Beats reduziert werden will. Aber in dieser Doku bekommst du halt auf jeden Fall in den ersten zwei Folgen durchgehend nur mit, wie jeder ihn halt nur auf seine Beats reduziert. Und keiner Interesse hat, ihm ein Album zu finanzieren. Man sieht, wie er durchs Rockefeller Office geht und den Leuten All Falls Down vorspielt.
Ich fand's aber auch wild, dass der irgendwelchen random Angestellten das vorgespielt hat. Irgendwie so in der HR-Abteilung gefühlt hat er dann das Lied angemacht, in der Hoffnung, dass die ihn signen. Warum sollten die ihn signen? Die haben da nichts zu melden. Aber
ja, gut, ja, so,
auch
so,
geil,
so,
wie sie es dann das komplett so wegignoriert haben. Wie bitte?
Ey, das aller, ja, so Flurtalk halt. Ne? Ich meine, ist ja immerhin das Rockefeller-Büro und irgendwann muss Damon Dash ja merken, wenn plötzlich alle begeistert sind von dem und den hören, aber hat ja nicht so geklappt.
Nicht wirklich.
Und, was das Krasseste ist, ich habe jetzt leider die Namen mir nicht mehr gemerkt, das war jetzt nicht P.D. Crack, glaube ich, aber dass dann halt so Damon Dash immer zwischendurch sagt, ja, wir bringen erstmal den Künstler raus und danach dein Album. Und das waren alles so Künstler, von denen hast du einen einzigen Song mal gehört.
Memphis Bleek.
Und dann nie wieder. Nee, nicht Memphis Bleek. Memphis Bleek kennt man, wobei Memphis Bleeks größte Ja, Memphis Bleek ist schon krass, aber ohne Jay-Z würde den halt auch kaum einer hören. So, und naja, auf jeden Fall wird da so eine ganze Rockefeller-Generation vor ihm vorgeschoben, die halt nie was gerissen hat. Und das ist halt echt crazy. Vor allem, weil du ja wirklich auch immer siehst, wie fertig dieser Dude danach ist und vor allem, wie überzeugt er von allem ist, was er macht. Und College Dropout ist halt auch einfach ein wahnsinnig krasses Album. So, das ist halt wirklich unhatebar, meiner Meinung nach. Ey, das ist super anzusehen. Vor allem gefällt mir halt auch, das ist jetzt mies, wenn ich sage, es gefällt mir zu sehen, wie er bei anderen Künstlern aufnehmen muss, weil Damon Dash ihm die Studiozeit nicht bezahlt. Aber es ist halt funky zu sehen, wer ihn alles supportet hat damals.
So, ich meine, alleine wie Scarface zu ihm ins Studio kommt, ey, und direkt sagt, wie krass das alles ist.
Ich wusste gar nicht, dass die miteinander mal was gemacht haben.
Haben sie ja auch nicht.
Ja, aber auch, dass die... Okay, sagen wir es mal so. Ich kenne natürlich das Video zu Through the Wire, was auch eins meiner absoluten Lieblings-Kanye West-Songs ist. Und da ist Scarface ja tatsächlich im Video auch zu sehen. Aber
genau,
so,
das ist ja die Szene, die sie auch in der Doku gezeigt haben.
Ja, genau. Voll geil, wenn man dieses Video mag. Und ich mochte es immer wegen dieser ganzen Archivaufnahmen und wie er mit Pharrell rumhängt und all sowas. Das ist ja wirklich... Das Video ist ja damals von dem Typen gemacht worden, der diese Doku gedreht hat. Mhm. Der halt damals von Kanye für mehrere Jahre angestellt wurde oder ihm gesagt wurde, ey, komm mit und film alles, was ich mache. Wir bringen eine Doku darüber irgendwann raus.
In 100 Jahren.
Ja, 20 Jahre später ist die Doku dann auch gekommen. Aber ja, Scarface ist wirklich super. Vor allem, als Scarface ihn darauf anspricht, was das für ein Ding ist, was er da liegen hat, weil er ja auch immer seine Zahnspange drin hat. In den ersten beiden Folgen.
Ja, stimmt.
Das ist schon geil, wenn du mit Scarface über deine Zahnspange redest. Ich gehe davon aus, dass das noch nicht viele Hörer gemacht haben von uns.
Wusstest du, dass Scarface in Deutschland Tony das Narbengesicht heißt?
Der Film? Ja, klar wusste
ich das. Nee, der Rapper.
Nee. nee, das wusste ich nicht. Dass der Film so heißt, weiß ich tatsächlich.
Nee, der Rapper nämlich auch.
Okay, auf jeden Fall, dass Kanye und Tony sich da treffen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und auch, aber das weiß man ja, wenn man ein realer Hip-Hop-Head ist, so die Connection, die es zwischen ihm, Mos Def und Talib Kweli gab, das zu sehen ist halt auch super. Denn für 2000er-Wende Mos Def, Talib Kweli, so das, da töte ich für. Das ist halt wirklich, wirklich gut. Und
was ich aber nicht gecheckt habe.
Ja. Warum Mos Def einen Song genauso rappt in dem Flow von Sonnenbank Flavor? Darauf komme ich gleich.
Nee, was ich nicht gecheckt habe, war, wieso sie im Auto saßen und er spielt das Instrumental von Brooklyn's Finest von Jay-Z und Biggie und sie tun dann so, als wäre das ein neuer Beat von ihm. 5 Jahre später.
Tun sie das?
Ja.
Freestylen die da nicht einfach? I don't know.
Nee, die sitzen da und hören den Beat und flippen, boah, der krass, boah, krass, boah.
Ja, krass. Ist auch krass.
Ja, aber es kam in der Doku so rüber, als hätte Kanye den produziert.
Stimmt es eigentlich, dass Kanye West von Dead Press Hip-Hop produziert hat? Ich erzähle das immer allen, weil ich meine, das mal gelesen zu haben, aber stimmt das?
Ich glaube nicht, aber ich kann es kurz googeln.
Ja, egal. Auf jeden Fall, das ist, darauf wurde ich bei Twitter aufmerksam gemacht, meiner Lieblingsplattform. Nämlich, dass es eine Szene gibt, in der Mos Def, ich weiß nicht, ob es ein Freestyle ist, aber irgendein Text halt rappt im Studio. Und der Flow ist halt 1:1 der Flow von Sonnenbank Flavor.
Geil. Weißt du, so auch vom Text? Sonnenbank
Flavor, letztes Jahr angezeigt. Ja, es ist wirklich so, dass Mos Def dann auch irgendwann nur noch so Begriffe so aneinander reiht. Und jetzt ist natürlich die große Frage, hatte Echo irgendwann mal Zugriff auf dieses Videomaterial, bevor er Sonnenbank Flavor geschrieben hat? Oder ist das einfach so ein ganz extremer Zufall, dass sowohl Echo Fresh als auch Mos Def bzw. Yasin Bey am anderen Ende der Welt auf die Idee kommen mit demselben Flow. Ich meine, gut, dasselbe ist ja mit Oliver Pocher und Chris Rock gestern auch passiert. Dass
ja, stimmt. Einfach, also wir können ja mal Echo fragen auf Twitter.
Ich würde gerne mal mit Echo einen Podcast machen. Ich glaube, mit dem könnte man geil reden.
Ja, ich gut. Ich werde einfach nie dieses blöde Video
vergessen. Du brauchst einfach noch jemanden, der... Was hast du nie vergessen?
Wo Echo Fresh... Notorious Fucks rappt von Biggie und Bone Thugs in Harmony. Da gibt's eins auf YouTube.
Wusstest du, dass Kool Savas mal die Synchronstimme für Notorious B.I.G. war? In einer South Park-Folge?
Nee.
Ja, wusstest du? Der redete halt auch die ganze Zeit so wie Notorious B.I.G.
Oh nein.
Immer so, was ist denn hier los jetzt?
Ah, die Folge kenne ich.
Ja.
Ist das Savas?
Ja, klar. Ja, krass.
Aber wusstest du, dass Headrush und Deadpress Hip-Hop produziert haben?
Headrush, das Label vom Plattenpapst?
Nee, irgendein Producer namens Headrush, ohne A. H-E-D, Rush.
Ich bin das.
Die haben auf jeden Fall Hip-Hop produziert.
Okay.
Aber naja, It's gut, Bigger Than Hip-Hop, den Remix, hat Kanye West produziert.
Der Remix?
Also Titel 16 auf dem Album Let's Get Free.
Sick. Der sagt mir ja gar nichts, den pumpe ich.
Also gleich. Nicht der naja. Mit dieser Bassline, sondern der andere.
Muss ich checken. Aber dann ja. Ist es ja doch nicht komplette Lügengeschichte, die ich erzähle. Naja, auf jeden Fall muss man sagen, ich habe meinen Respekt vor dem Mann verloren, als es losging, dass er mit Trump rumhing und Slavery is a Choice etc. von sich gegeben hat. Aber am Ende des Tages, man, der Typ ist, wie gesagt, ein Genie und der ist halt, der hat Probleme.
Wie dein Lieblingsalbum uns schon gesagt hat, von weiß ich gar nicht, irgend so welche deutschen Hängengebliebenen. Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Ist das für das Tobi und das Bo? Oder ist das...
Ich hätte jetzt gerade fast doch. Gesagt, das ist... Als erstes hätte ich jetzt das gesagt, dass das so Kölner sind.
Nee, das sind der Tobi und das Bo.
Aber das sind der Tobi und das Bo, definitiv. Weißt du, wofür denn das Bo steht? Der alte Spinner Bo.
Okay, wow.
Ja, das nur so nebenbei. Nee, aber auf jeden Fall, ey, das, was halt auch echt krass ist, so, du siehst halt die ganze Zeit die Beziehung, die er zu seiner Mutter hat, der guten Dame Donda West, die aber unglücklicherweise verstorben ist bei Komplikationen einer OP. Und du siehst halt in dieser Doku, was das mit ihm macht und dass er von diesem Moment an halt ein anderer Mensch wird. Es gibt eine so eine Szene, ich habe es auf Englisch geguckt, ich versuche es jetzt mal auf Deutsch zu übersetzen, aber da sagt sie irgendwie zu ihm, nach irgendwie seinem ersten großen Auftritt oder nachdem er gesigned wurde, sagt sie, was sagt sie denn? Der Riese schaut in den Spiegel und sieht nur sich selbst. Irgendwie sowas in der Art. Im Sinne von, auch wenn er jetzt auf der Bühne steht und tausende Leute ihn anhimmeln und Leute seine CDs kaufen, soll er sich bewusst sein, wenn er in den Spiegel schaut, dass er ein normaler Mensch ist und soll damit gute Sachen tun. Und naja, sofern diese Dame halt weg war, hat das halt leider, glaube ich, so nicht mehr stattgefunden, sondern dann war nur noch freie Fahrt für man kann machen, was man will, weil man halt der Krasseste ist. So. Und ich meine, es gibt so viele Dinge, die dieser Mann getan hat in den letzten Monaten alleine, wo kein anderer Mensch mehr irgendeinen Vertrag mit wem bekommen würde, mit irgendeiner Klamottenfirma oder whatever, aber er ist halt das größte Genie des Jahrhunderts, deswegen lässt man ihm sowas durchgehen. Und der dritte Teil, hast du den eigentlich auch gesehen oder hast du nur die ersten beiden geguckt? Weil ich jetzt eher meinte, beiden. Den dritten. Okay. Den dritten, wenn man eine richtig schöne Doku sehen will, guckt man sich die ersten beiden Teile an, den dritten brauchst du nicht. Der dritte okay. Ist halt größtenteils neues Material und es ist zwischendurch auch wirklich so, dass dann der Regisseur, Kudi ist sein Name, der redet auch sehr, 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 sehr viel von sich selbst, was dann immer so die etwas langweiligeren Parts sind. So Respekt an ihn, was er gemacht hat, aber wenn ich eine Kanye West-Doku gucke, will ich nicht die letzten 30 Minuten was über ihn und seine Familie erfahren. Aber trotzdem Props. Und naja, auf jeden Fall, nachdem die sich ganz viele Jahre nicht mehr getroffen haben, wird er dann wieder eingeladen von Kanye West nach ganz vielen Jahren, um ihn bei den Aufnahmen zu... teilweise, ich glaube, Life of Pablo sogar und bei neueren Sachen zu begleiten. Und es ist da wirklich oft, dass er dann halt filmt, aber dann hörst du ihn halt aus dem Off sagen, na man, I'm gonna stop now, wenn Kanye West halt anfängt, zu wirres Zeug zu reden. Ich meine, er erzählt ja auch, dass er Medikamente nimmt für seine bipolare Störung, dass die ihn aber der Kreativität rauben, was natürlich endkrass scheiße sein muss für jemanden, der so krass kreativ ist, aber am Ende des Tages braucht der Dude halt auch Hilfe. Und dann, wie gesagt, gibt's diese Szene, die sitzen im Auto und Kanye West guckt halt Fox News auf dem Telefon. Tucker Carlson, der ist so der krasseste, Tucker Carlson wird das jetzt nicht hören und mich anzeigen, also der krasseste krasseste rechte Sau des Fernsehens überhaupt ist in den USA. Und der erzählt dann, ja, hier Kanye West, der ist dafür da, dass hier Familien zusammen sind und bla bla bla. Und fängt dann, glaube ich, auch noch mit so Genderwahn oder sowas an. Und Kanye West die ganze Zeit so, ja, ja, der versteht mich, der versteht mich, der versteht mich. So, aber das Ding ist halt, der sitzt halt ein beinharter, rechter Agitator da, sitzt da in diesem Studio und sagt das. Und Kanye West sagt nur, okay, der versteht mich, also ist er cool. So, wenn er mich versteht, ist er cool. Und das ist halt eine endgefährliche Sache, meiner Meinung nach. Mhm. Und es ist halt wirklich crazy, so dass man, weil es gibt ja viele Leute, die rumheulen über, ah, jetzt wird gecancelt, alle werden gecancelt und so weiter. Und nee, Digga, es wird halt kaum einer gecancelt. Und es gibt so viele Leute, die haben Sachen gemacht, dafür sollten sie sich aus der Öffentlichkeit eigentlich zurückziehen. Aber so, der ist untouchable, so, weißt du? Wir sind daran gewöhnt, dass man keine R. Kelly-Songs mehr hört, obwohl der halt endsexy Musik früher gemacht hat, aber halt die größte Sau auf der Welt ist. So, ich bin mit Bill Cosby Show aufgewachsen und habe das geliebt und lache da jetzt noch drüber, wenn ich an irgendwelche Szenen denke, so. Aber ich kann mir das halt nicht mehr angucken. Aber Kanye West hat halt echt so eine Wirkung auf die gesamte Welt im Bereich Mode, im Bereich Kunst, im Bereich Fashion, im Bereich Musik natürlich, dass der halt sagen kann, was er will und es gibt keine Probleme.
Und, ja, aber du kannst jetzt auch nicht die Taten von Kanye West mit denen von R. Kelly oder Bill Cosby vergleichen.
In diesem genauen Falle jetzt nicht, weil es ich sage ganz voraus, ich bin ein Mann, deswegen habe ich nicht das Recht, mich urteilend zu bestimmten Sachen zu äußern. So, das weiß ich. Und ich habe meine Meinung dazu, aber ich weiß auch, dass sie, weil sie aus einer männlichen Perspektive sind, vielleicht auch nicht die richtige Einstellung sind, weil ich halt dadurch vorbelastet bin, dass ich ein Mann bin. Aber so sehr ich die Kardashians nicht ab kann, so diese ganze Davidson-Bedroh-Scheiße und so, das ist halt Psycho-Shit.
Ja, stimmt.
Das ist halt, das ist so, okay, kaufst ein Haus neben deiner Frau, weil du bei den Kindern sein willst, aber das ist halt, Digga, ich habe schon im Privaten erlebt von irgendwelchen Freundinnen oder so, die von irgendwelchen Leuten belästigt wurden und auch wenn die mit denen vorher zusammen waren und whatever, das ist spooky, das ist nicht cool, das ist nicht tolerierbar und das ist halt auch nicht lustig. Und am Ende des Tages, sagen wir mal, Kanye West-Fans sind Millionen von Lauchs, die halt nur Longtees tragen und bunte Turnschuhe und sowas und sind nicht gefährlicher oder so, aber Digga, der sagte eine Sache gegen so einen netten Hampelmann, wie den neuen Typen von Kim Kardashian und Millionen von Menschen geben ihm im Internet halt recht damit. So, und klar, die gehen da jetzt nicht hin und klatschen denen so, aber es ist halt trotzdem einfach eine endwiderliche Situation und es ist halt, das Wort Mobbing klingt schon immer so komisch, weil das halt so lustig klingt so, aber Digga, ja, das ist halt Mobbing, das ist nicht korrekt, das ist nicht, wie man sich korrekt in einer, we live in a society, weißt du? Und nee, das ist nicht korrekt. Und diese Doku, schaut sie euch an, schaut die ersten beiden Teile auf jeden Fall. Die zeichnen ein sehr gutes Bild davon, wie etwas richtig, richtig schief laufen kann, wenn man bestimmte Schicksalsschläge im Leben, wenn die einem widerfahren und so. Für die Musik wundervoll, für Erinnerungen wundervoll, die Doku und teilweise auch echt ein bisschen zum Nachdenken im Sinne von, okay, krass, wo ist denn dieser krasse Typ plötzlich hin, weil da steht jetzt nur noch dieser verwirrte. So, naja, das ist meine Meinung zu Kanye West-Doku.
Und er hat ein geiles Blade Runner-Shirt an, in einer Szene.
Der hat auch ein unreleasedes College-Dropout-Shirt an, das das Logo von Der Pate ist. Das ist
auch geil.
Das ist richtig, richtig.
Thema gut. Musik. Hast du den Diss-Track von Pusha T gegen McDonald's gehört?
Ich glaube, du hast mir sowas zugeschickt. Oder ein anderer Homeboy, ich habe es aber nicht gehört. Was hat der für ein Problem mit McDonald's?
Er hat für Arby's, nee, Arby's bringt einen neuen Fischburger raus und der hat deshalb einen Diss-Track gegen den Filet-O-Fisch rausgebracht. Und der ist sehr gut.
Ja, werde ich mal checken. Ich habe in meinem Leben erst einmal bei Arby's gegessen, deswegen kann ich mich da nicht auf eine Seite schlagen. Bin aber ganz harter Fan von, ich habe keine Ahnung, wer der Interpret ist, du wirst es bestimmt auch schon mal bei Instagram oder bei Twitter gesehen haben. Es gibt einen so einen Rapper, der hat mal einen Song gemacht, der heißt Fuck Burger King. Über den
Beat von Hit 'em Up.
Ja, weil das ist so gut wie ein Einschalt schon. Fuck Burger King. Yeah, we ride with McDonald's. Yeah, that's our thing. Fries. Und er ist dann halt auch in so einem, ich glaube, er ist sogar in einem Burger King drin und macht dann da halt seine Moves und sowas. Das ist super gut. Ich liebe.
Aber ist das ein richtiger Rapper oder ist das irgendjemand auf Insta?
Es sieht auf jeden Fall so aus, als hätte der Mann das mal mit der Aspiration gedreht, dass er ein richtiger Rapper ist. Also es sieht schon cool aus auf jeden Fall. Geil. Aber ich kenne auch nur diesen einen Ausschnitt davon. Aber ja, ey, we ride with McDonald's, man, that's our thing. Ja, musiktechnisch, lustig, wo du Musik sagst. Ich habe letztens länger mit einem Musiker rumgehangen, mit einem Indie-Musiker, weil ich nämlich eine Ausstellung gemacht habe, bei der du leider nicht sein konntest.
Stimmt.
Aber ich habe es, glaube ich, schon mal, ich habe es in der Folge mit den Freunden von Team Dauerfeuer angesprochen, dass
Shoutout,
dass wir hier in Berlin gerade so eine coole Sache starten, nämlich den Obey Art Space. Ich bin ja sehr, sehr freundschaftlich mit dieser Marke unterwegs und der großartige Shepard Ferry, der 2001 die Klamottenmarke gegründet hat und im Jahr 1989 im Zuhause seiner Mutter Street Art erfunden hat. Bis heute macht er gerne Galerien auf in verschiedenen Städten, wo der halt einen Shop hat oder irgendwie Showrooms und sowas. Und weil wir hier den Showroom in Berlin haben, haben wir jetzt noch eine Kunstgalerie mit dabei. Und da hatten wir letztens eine Ausstellung mit einem Herren namens Axel Windenes aus Norwegen, der primär Indie-Musiker ist, mit auch irgendwie, weiß ich nicht, 300.000 Klicks im Monat und all sowas, also schon ziemlich groß. Und der hat hier Bilder ausgestellt von seiner Sichtweise auf Berlin. Das war sehr, sehr nett und ich freue mich sehr, dass wir sowas gerade an den Start bekommen haben. Und ich habe mich mit dem sehr viel über Rap unterhalten, muss man sagen. Also Props an Indie-Musiker, die Ahnung von Rap haben.
Rap ist super.
Rap ist meine Schwester und ich schütze ihre Ehre. Soldaten unserer Sorte, Schultern, Mikros wie Gewehre. Salutieren, exerzieren, fokussieren und rücken ab.
Na, mach halt.
Laden nach, schießen nochmal. Nacht für Nacht auf der Jagd.
Okay.
Nee, aber das war sehr, sehr nice und wir haben tatsächlich auch was richtig Cooles anstehen für Ende nächsten Monat, für Ende April. Da wird es nochmal Informationen zu geben über den
Kanal.
Übrigens, lieber Sebi, es gab auch noch eine Sache. Ja, das bist du. Du bist mein liebster Sebi tatsächlich auch. Übrigens gab es noch eine Sache. Eine persönliche Sache jetzt von mir und ich habe lange damit gehadert, ob man damit mal in die Öffentlichkeit gehen soll.
Was passiert
jetzt? Aber es ist das 9-jährige Jubiläum, seit ich das erste Mal eine Turnschuhmesse gemacht habe.
Boah!
9 Jahre, Sneakerhead schon lange vorher, aber 9 Jahre Sneakerveranstaltung. Kann ich kurz einen kleinen
Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Lies, was auf deinem T-Shirt hinten drauf steht.
Ja, warte, Sekunde. Ich kann es nicht sehen, ich laufe zu schnell.
Alles Gute. Steht drauf.
Nee, das ist richtig, richtig schön und eigentlich, ich muss sagen, kurz noch vorweg, ich find's schön, mit dir zu reden. Ich find's wirklich schön, mit dir zu reden. Ich find's auch schön, mit dir so zu reden, weil dann kann man auch mal ein bisschen seine Beklopptheit rauslassen, ohne dass man jetzt einem Gast auf dem Sack geht. Ist eine sehr schöne Sache und
schon vorteilhaft.
Es macht Spaß auf jeden Fall. Ich freue mich drauf, dass wir das jetzt immer jedes weiter Folge machen. Aber auf jeden Fall,
das war ja eine Ankündigung.
Ja, ist es doch auch. Ich habe sie dir schon mal persönlich gemacht, aber das nächste Mal. Aber auf jeden Fall, 9 Jahre Sneaker-Events heißt insgesamt
18. Nein, Corona.
Zwischendurch Corona. Naja, gut, ich habe ja eigentlich, zwischendurch Corona und ein Jahr habe ich, glaube ich, mal nur eine gemacht, aber ich glaube, es sind insgesamt 14 oder so gewesen. 14 Veranstaltungen, die ich selber gemacht habe. Und eigentlich hatte ich mir gedacht, dass wir heute eine Stunde lang nur über die abgefucktesten Sachen reden, die mir da passiert sind. Deswegen möchte ich, glaube ich, in Zukunft, das könnte man zu so einer Rubrik machen, bis ich mal irgendwann das große Buch darüber veröffentliche, dass ich dir immer erlaube, mir eine ganz, ganz private oder eine Frage zu stellen, die man sonst nicht dem Veranstalter einer Veranstaltung stellen sollte, wenn du mir weiter folgen kannst, im Sinne von, was ist das Abgefuckteste, wer sind die blödesten Leute, die je da waren, wer sind die coolsten Leute, die je da waren. Ich glaube, da kann man in nächster Zeit sehr, sehr lustige Sachen rausziehen, denn in diesen 9 Jahren hat man schon eine ganze Menge erlebt. Man hat das Aufkommen von Instagram mitbekommen, was uns damals dann, mit uns meine ich andere Turnschuhveranstalter, Turnschuhmessenveranstalter, was uns das komplette Budget genommen hat, weil es plötzlich Influencer gab. Aber wir haben die goldene Zeit miterlebt. Wir haben miterlebt, wie die Hosen wieder breiter wurden. Wir haben miterlebt, als die jungen Menschen mit den Off-White-Shirts kamen und ganz viel anderen Schabernack und all sowas. Und naja, ich glaube, da kann man mal lustige Stories drüber erzählen bei Gelegenheit.
Also ab der nächsten Episode.
Es sei denn, dir brennt schon irgendeine Frage auf dem Herzen, dann würde ich die schon direkt beantworten.
Ja, was war das blödeste Produkt, was hier bei dir verkauft wurde?
Das blödeste Produkt, das hier bei mir verkauft wurde. Also erstmal kann ich nicht sagen, das Blödeste, sondern man könnte vielleicht sagen, das, was am schlechtesten lief. Denn ich respektiere jeden, der irgendeine Idee hat und irgendwas daraus macht und daraus ein Business machen möchte. Aber es gibt auf jeden Fall Sachen, die nicht so gut ankamen. Mhm. Am Ende des Tages ist so eine Turnschuhmesse. Irgendwann werde ich nochmal erzählen, wie man genau eine veranstaltet, nämlich man mietet Tische und das war's. Nein, nicht Klasse. Ganz. Aber naja, am Ende des Tages sind da halt viele Tische und Leute verkaufen Schuhe und es werden natürlich auch Sachen benötigt, die irgendwie dazugehören. So, weißt du, ich meine, es gab früher, wie es jetzt gerade ist, weiß ich nicht, weil ich schon lange auf keiner Messe mehr war. Aber es gab immer irgendwen, der hat noch ein paar Supreme-Sachen, es gab irgendwen, der druckt Poster, es gab irgendwen, der hat Schnürsenkel und so. Ein Customizer muss mal da sitzen. Aber ab und an kommen auch Leute mal auf abgedrehte Ideen und was für mich das Abgedrehteste ist, aber jetzt bei weitem nicht irgendwie das Blödeste oder so, denn es hat ja auch krass funktioniert und die Dudes haben dafür sogar mal einen Preis gewonnen, irgendwie so einen Förderpreis der Stadt, aus der die kamen, aber tatsächlich Krempler. Krempler war ein krasses Produkt. Bist du mit dem Produkt Krempler vertraut?
Meinst du Pinrollers?
Ja, Krempler halt.
Ja.
Ja, also wie man das schreibt, ja, so wie Krempel.
Wie man es beschreibt.
Also im Grunde genommen, ich glaube heutzutage, wenn man sowas sucht, dann gibt man irgendwie Hair Squishy oder so ein, weil das im Grunde genommen einfach nur so ein Ding ist, womit man sich einen Pferdeschwanz macht. Aber auf jeden Fall diese jungen Dudes, die damals Bock hatten, im Sneakergeschäft was zu reißen, haben es den Leuten ja sehr viel vereinfacht, Pinrolls zu tragen, denn wenn du einen coolen Sneaker trägst, musst du deine Hose auch entsprechend stacken beziehungsweise unten zusammenrollen, damit man die Stance-Socken sieht und den ganzen Sneak. Und die Dudes haben einfach so ein Gummiband gemacht und da konntest du deine Hose reinstecken und da hast du dann so verschiedene Muster drauf, ein Totenkopf, ein Bandana-Muster und ja, das war's dann eigentlich so.
Ach so, ich dachte, man hätte das über den fertigen Pinroll drüber gestülpt wegen dem Muster. Hat man dann gar keinen Pinroll mehr gemacht?
Ey, ich hab's auch noch nie probiert. Also ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass du einfach nur deine Hose da so reinsteckst,
so, stopfst, ja, sodass
dir halt die Arbeit komplett erleichtert wird. So wie halt damals mit diesen Skill-Clips, als man noch so weite Hosen getragen hat.
Aber dann kann man ja gar nicht mit seiner Rainbow-Selvage mehr flexen.
Ja, aber dann kannst du viel günstigere Hosen kaufen, die sowas gar nicht haben und kannst mehr Geld für Schuhe ausgeben.
Ja, krass.
Ist eine Win-Win-Situation für uns alle.
Was wurde daraus?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe letztens auch mal nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder Facebook geöffnet, beziehungsweise Facebook Messenger und dann auch gesehen, dass mir regelmäßig noch ab und an Leute schreiben, so, hey, wann ist wieder eine Veranstaltung? Oder hey, ich würde gerne mal wieder bei dir verkaufen. So.
Ja, und dann schreibst du so, hey, Pandemie, es passiert nichts.
Ich bin, du darfst im Entferntesten nicht irgendwie sagen, dass man glücklich ist, über irgendwas mit der Pandemie zu tun hat. Auf jeden Fall nicht, aber ich schätze mich schon etwas lucky, dass mir das ein bisschen die Aufgabe abgenommen hat, eine letzte Veranstaltung zu machen, weil ich habe schon bei der letzten, die ich gemacht habe, drauf abgezielt, ein paar Sachen zu verändern. Ich habe ja auch damals schon mit der Idee gespielt, dass man das Ganze irgendwie mal irgendwann in Dress Relief Pop-up, Market, whatever, umbenennen.
Ich glaube, wir hatten das sogar mal offiziell angekündigt in der Folge.
Ja, aber dann kam die Pandemie. Da hat die Pandemie uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber dass man von diesem ganzen, okay, da sind halt ein bisschen Raum voller Schuhe, dass man davon weggeht und einfach mal ein paar andere Sachen mit reinholt. Vintage-Kleidung oder halt auch so Entertainment. Aber wird man sehen. Ich meine, jetzt in Berlin sind die besten Gegebenheiten dafür. Vielleicht findet ihr mal irgendwann mal wieder was statt. Aber ansonsten können wir jetzt in nächster Zeit davon zehren, was ich da Tolles erlebt habe. Ich glaube auch, ich will jetzt gar nicht mehr lange damit nerven. Vielleicht erzähle ich nächstes Mal die Geschichte, wie Nina Sky auf meiner Messe waren.
Das klingt spannend. Ich bin sehr gespannt. Guter Ding.
Oder
Cliffhanger.
Cliffhanger. Ist ein guter Cliffhanger. Wir haben eigentlich alles abgearbeitet, worüber wir reden wollten. Im Grunde genommen haben wir einen schönen freundschaftlichen Ketchup-Call gehabt.
Ketchup ist super. Nächstes Mal kommt der Mayonnaise-Call.
Das ist so flach.
Ketchup.
Naja, wie dem auch sei. Ketchup. Ey, Dressies,
Ketchup.
Wir hören...
Ketchup.
Ketchup? Achso, warte, ich war gerade bei der Simpsons-Szene. Du bist bei der Seinfeld-Szene,
da,
oder?
Da reich mir bitte den Ketchup.
Ach nee, du bist bei der King Queens-Folge. Naja, ey, wie dem auch sei. Ich würde einfach sagen, wir machen für heute Pause. Wir haben über coole Sachen geredet. Wir freuen uns drüber, wenn wir Leute uns abonnieren.
Ich werfe jetzt noch ein paar Begriffe in den Raum, die wir auf der Liste hatten, die wir nicht abgehakt haben, damit die Leute
sich, ich bin gespannt. Selbst,
damit sie es googeln können. Digo-Album, okay. Supreme Burberry.
Ich habe es noch nicht gehört.
Ich schon.
Supreme Burberry. Ach stimmt, wir haben gar nicht über die Supreme Season gesprochen.
Aber das ist jetzt auch zu spät. Es juckt keine Sau mehr. Wir brauchen.
Lest meinen Artikel, den ich bei Title
geschrieben habe. Alten Sachen
Supreme ankommen. Ist zurück. Alle sagen, dass Supreme zurück ist.
Echt?
Ja.
Ich fand die Kollektion nicht gut, aber wer bin ich schon? Ich trage ja meistens Jogginghose und nichts.
Nee, ich verfolge ja auch viele so Fashion Editor aus den USA und so, und ich sage jetzt einfach mal, wir coolen Leute sind alle der Überzeugung, dass Supreme zurück ist.
Vielleicht erkennt man das auch daran, dass die Sachen nicht mehr immer ausverkauft sind, weil die uncoolen Leute nicht mehr alles kaufen.
Ey, gut möglich.
Grüße an die uncoolen.
Supreme Burberry, ja, okay, das passt da mit rein.
Air Max Day war lame, habe ich hier noch stehen.
Ich habe es leider nicht zu Event von einem Freund vom Overkill Shop geschafft. Ich hätte gerne einen DJ-Kurs bei unserem Freund DJ JNS gemacht, und ich gehe davon aus, dass das, was die gemacht haben, super war.
Bestimmt. Herzlichen Glückwunsch zu den 30.000 Euro, die ihr gewonnen habt für den guten Zweck. Shoutout an After School Hustle. Aber ich meinte jetzt eher so, dass dieses Jahr wirklich nicht mal annähernd ein cooler Schuh rausgekommen ist, um den Air Max Day zu
zählen. Was kam denn?
4 so Gurken. Also irgendwelche nichtssagenden Air Max 1.
4 Gurken, okay.
Ja. Was habe ich hier noch stehen? Nichts. Mizuno. Kannst du nächstes Mal erzählen.
Ich habe coole Mizunos an und jeder sollte Mizuno checken. Aber dazu näher beim nächsten Mal. Deswegen, Dressies, schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Wenn wir wieder
startet euren Podcast haben. Mit Zencaster. Gönnt
startet
uns
euren Podcast mit Zencaster, definitiv. Zencaster.
Link in der Bio. Link bewertet der Bio. Uns bei Spotify. Bewertet uns bei
Google.
Ihr
könnt euren eigenen Podcast starten, solltet
bewertet
ihr aber nicht, weil
im echten Leben.
Es gibt keine Götter neben uns. Bewertet uns im echten
kauft
Leben
Sachen.
Nicht. Das kauft Sachen. Und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder, ne?
Nein. Doch, am nächsten Jeanstag. Weil nach Littwoch und Flytag kommt jetzt der Jeanstag. Das ist ja nur logisch.
Bis zum nächsten Jeanstag.
Und weil wir mittlerweile echt was zu tun haben, leider nur noch alle 3 Wochen, aber vielleicht wird es irgendwann wieder 2 oder 4. Mal schauen.
Ich bin jederzeit ready, vor allem wenn wir so Solo-Shows jetzt machen.
Ich habe richtig viel zu tun.
So Duets.
Ich mache ein Business. Von mir gibt es auch demnächst wieder was zu lesen, aber...
Oh, wo denn?
Das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge, wenn es alles nach Plan läuft.
Alles klar, ich bin sehr gespannt.
Bei einer Plattform. Im Internet.
Schau, wie ich deine Plattform. Alles klar. Bis dann, mein Freund.
Sayonara.
Ciao, Sen. Und wir
hören uns.
Ciao.